ARD Sounds.
Ich glaube auch, dieser Rückzug, also die Unverschämtheit, sich der Welt zu entziehen für ein paar Stunden, einfach nicht zur Verfügung zu stehen, sondern einfach nur alleine auf dem Sofa zu sein und einfach, ja, nicht da zu sein. Man ist ja im Buch, ne? Also das finde ich auch eine schöne Art des Trotzes, kann man fast schon sagen, gegen eine Welt, die immer was von einem zu wollen scheint.
Aus dem Leben. Der Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit der Journalistin und Bestsellerautorin Maike Winnemuth. In ihrem neuen Buch, Eine Seite noch, geht sie der Frage nach, warum uns Lesen so glücklich macht. Und die Antwort auf die Frage teilt sie heute mit uns, worauf ich mich sehr freue. Hallo Frau Winnemuth, schön, dass Sie mal wieder mein Gast sind.
Hallo Herr Jäger, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich auch. Heute schon gelesen, Frau Winnemuth?
Selbstverständlich, ja, heute Morgen. Das mache ich immer als erstes, wenn ich aufwache. Ich versuche nicht diesen klassischen Griff zum Handy zu tun, um zu gucken, was der Irre in Washington wieder angestellt oder gesagt hat, sondern mit was Gutem anzufangen. Meistens ist das der bessere Start in den Tag.
Was war es heute?
Heute war es Brigitte Kronauer, Zwei Jäger, ein Buch, das ich für meinen Hamburger Buchclub lese. Ich bin ja in zwei Lesezirkeln und für den Hamburger ist es dieses Buch und da das heute Abend stattfindet, muss ich mich jetzt sputen, das noch fertig zu lesen.
Ah, und haben Sie noch viel oder sind Sie schon fast durch?
Nö, leider habe ich noch einiges, aber es sind doch so 100 Seiten, das kriege ich locker heute Nachmittag hin.
Über Ihre Mitgliedschaft in dem Hamburger und Lübecker Buchclub quatschen wir später noch ein bisschen. Aber auch wenn Sie eine Vielleserin sind und jeden Morgen den Tag so starten, wie viele ungelesene Bücher liegen trotzdem auf Ihrem Nachttisch?
Oh, die überwiegende Mehrheit ist ungelesen, wie auch in meinen Regalen. Aber das ist bei mir Programm und Absicht. Also ich versuche mir das schön zu reden, dieser unglaubliche Trieb von mir, stapelweise und regalweise ungelesene Bücher zu haben. Ich lese ja ganz komischerweise so, dass ich Bücher, die ich gelesen habe, in 9 von 10 Fällen weiterziehen lasse. Also verschenke oder in einen Büchertauschschrank packe oder so. Also jedenfalls nicht aufhebe. Nur ganz wenige bleiben bei mir. Welche nämlich, von denen ich finde, die haben es verdient oder ich gucke tatsächlich ein zweites Mal rein. Ich bin ja inzwischen in einem etwas fortgeschrittenen Alter und mache mir also keinerlei Illusionen mehr darüber, dass ich gewisse Bücher zweimal lesen werde. Dafür gibt es einfach zu viele schöne neue Bücher. Und das bedeutet, die Mehrzahl der Bücher in meinem Besitz ist ungelesen. Und ich finde es gut.
Aber warum haben Sie so viel ungelesene Bücher? Wirklich, um sie einfach mal zu besitzen oder zu wissen? Ich könnte sie ja noch lesen.
Ja, tatsächlich. Also ich bin sehr sicher, dass ich die noch mal lesen werde. Also ich versuche das zu rationalisieren, ne? Dass das sozusagen eine Lebensversicherung durch Rücklagenbildung ist. Ich weiß genau, dass ich irgendwie in ein paar Jahren den Turgenev lesen werde und dann habe ich ihn jetzt schon gekauft und in 10 Jahren wäre er wegen der Inflation das doppelt so teuer. Also es ist ja sinnvoll, ihn jetzt zu kaufen. Nein, also ich habe gerne Bücher um mich herum. Ich mag mich gerne mit denen umgeben und habe irgendwie den Eindruck, deren Geist sickert irgendwie durch eine semipermeable Membran in mein Hirn. Aber vielleicht ist das auch nur aus der Kindheit. Erinnern Sie sich an die Zeit, als man sich Schulbücher unter das Kopfkissen gelegt hat, in dem Glauben, dass das dann in den Kopf
funktioniert.
Wandert?
Ja,
funktioniert,
ja.
Oder?
Also. Ja, bei mir hat es, glaube ich, nicht so gut funktioniert, aber ich erinnere mich daran,
ja.
Zumindest auch mal den Versuch gewagt zu haben. Und ich kann das verstehen, dass man gerne Bücher um sich rum hat, auch wenn man nicht alle davon gelesen hat. Und so wie uns beiden gibt es, glaube ich, vielen Menschen.
Den meisten, die gerne lesen, die haben einfach gerne Bücher um sich und vor allen Dingen haben sie auch gerne die Auswahl um sich herum. Also dass jederzeit, in jeder Laune das richtige Buch dort schon auf einen wartet, man einfach nur hingreifen muss. Das finde ich ein sehr schönes Gefühl.
Wie oft beim Lesen denken Sie, ach, eine Seite geht noch?
Immer, jeden Tag, jede Minute, abends natürlich besonders, wenn ich eigentlich schon schlafen sollte, aber in Wirklichkeit natürlich nicht schlafe, sondern mindestens das Kapitel noch zu Ende lese und dann blätter ich im Buch vor und sehe, oh, das nächste Kapitel hat ja auch nur 10 Seiten kommen, das geht noch.
Das geht noch, ja, man guckt immer, ne? Wie viele Seiten sind es noch, ob man es noch schafft. Ich habe schon gesagt, Sie sind eine Vielleserin und Sie lieben auch Selbstversuche. Wir erinnern uns an Ihren Selbstversuch, ein Jahr lang täglich das gleiche blaue Kleid getragen zu haben oder nachdem Sie bei Günther Jauchs Quizshow Wer wird Millionär eine 500.000 Euro gewonnen haben und ein Jahr lang durch 12 Städte um die Welt gereist sind. Für Ihr neues Buch haben Sie jetzt einen Lesesommer eingelegt. Was war da alles dabei und wie viele Bücher haben Sie ja in dem Lesesommer geschafft?
Es waren, je nachdem wie man rechnet, 70 oder 50. Also es sind 50 gelesene Romane und 20 gehörte Romane. Und es gibt ja eine heiße Debatte darüber, ob Hören dem Lesen gleichzustellen ist. Ich sage ja. darüber könnten wir lange reden. Aber ich würde sagen, ich habe also 70 Bücher in einem halben Jahr gelesen, / gehört. Und das ist ungefähr so ein kleines bisschen mehr, als was ich normalerweise in dieser Zeit zu mir nehmen würde.
Also man merkt schon, Sie sind eine Vielleserin, auch da. Haben Sie sich dabei auch so an die richtig dicken Wälzer, die Klassiker der Weltliteratur, rangewagt? Oder?
Habe ich tatsächlich. Ich mag ja Herausforderungen und eine der ewigen Herausforderungen in meinem Regal waren die 2000 Seiten Krieg und Frieden, die da schon sehr lange stehen und die dann irgendwann mal fällig waren. Ich habe mir immer gesagt, ja, eines Tages, wenn ich alt bin und Zeit habe, dann lese ich das. So, jetzt bin ich alt und habe Zeit. Es gibt also keine Ausrede mehr. Und ich bin deshalb drauf gestoßen, weil ich wohne im Sommer ja immer in meiner kleinen Gartenhütte an der Ostsee, an der Howachter Bucht und gehe abends dann immer gerne den Strand entlang, ungefähr 1 Kilometer weiter, wo Roger seine Strandkorbvermietungshütte hat und da trinke ich einen kleinen Wein mit ihm und quatsche und so und irgendwie kamen wir drauf, er fragt, was machst du denn gerade? Und ich sage, ja, ich will ein Buch übers Lesen schreiben und dann sagt Rogers Frau Lisa, übrigens hat Roger 3-mal Krieg und Frieden gelesen. Und
Wahnsinn.
Da dachte ich, Wahnsinn, hätte ich ihm auch nie zugetraut, was natürlich mehr über mich sagt als über ihn, ist klar. Und das war dann wirklich für mich der endgültige Reiz, das jetzt auch mal zu machen. Was Roger schafft, schaffe ich doch bitte auch. Und das war wirklich einer der schönsten Leseerlebnisse in dieser Zeit. Ich bin also mit Sack und Pack, mit Haut und Haar in diesen Roman eingezogen und habe da viele tolle neue Leute kennengelernt.
Toll. Wie lange haben Sie dann letzten Endes gebraucht für die 2000 Seiten?
Oh, ich überlege, weil ich immer Bücher auch parallel lese. Also ich glaube, von Anfang bis Ende so 6 Wochen waren es dann doch, ja.
Wow. Das war doch für 2000 Seiten gar nicht so lang, würde ich sagen.
Finde ich auch. Also ja. Es ist zu schaffen, mit anderen Worten. Also es ist diese großen 8000er der Literaturgeschichte, vor denen man immer zurückschreckt und denkt, dafür habe ich doch nicht die Zeit, das schaffe ich doch nie. Ja doch, man schafft es. Und dann auch mit so großem Genuss. Ich bin wirklich eines der Lebensbücher, glaube ich. Ich ärgere mich halb, dass ich es jetzt erst gelesen habe. Andererseits sage ich mir, erst jetzt mit Mitte 60 habe ich wirklich den vollen Genuss an diesem Buch. Das hätte ich mit Mitte 30 vielleicht oder Anfang 30 noch gar nicht so gehabt.
Und es bleibt ja auch Zeit, es noch ein paar Mal zu lesen.
Ja, noch, ja.
Für Ihren Selbstversuch haben Sie von der Bibel über Seneca bis Tolstoi einen Sommer lang gelesen, was Sie in die Finger bekommen haben. 50 Bücher haben Sie uns schon erzählt und 20 Hörbücher gehört. Auch Kurzgeschichten waren dabei. Was haben Sie dabei herausgefunden oder was hat das auch mit Ihnen gemacht?
Also, gelesen habe ich ja immer schon viel. Was ich in diesem Sommer aber gemacht habe, ist ganz viel mit Leuten darüber zu reden, die auch viel lesen, aber anders lesen als ich. Ich habe zum Beispiel meinen alten Studienfreund Heinrich Detering, der Literaturprofessor in Göttingen geworden ist, anders als ich, besucht. Und wir haben über Lesen, sein Lesen, mein Lesen geredet. Und das war sehr spannend. Also wie ein Profi liest, das hat mich schon mal sehr interessiert. Ich habe mit Buchhändlern geredet, mit Antiquaren, mit Leuten natürlich aus meinem Leseklub, mit auch den Moderatoren des hervorragenden NDR-Podcasts Eat, Read, Sleep, den ich immer sehr gerne höre. Also mit anderen Worten, Leser aus allen Ecken und Enden habe ich damit hineingezogen in mein Nachdenken über das Lesen. Und dieser Austausch oder dieses gemeinsame Nachdenken, das ist letztlich das, was dieses Buch ausmacht. Was mir klar geworden ist in diesem Sommer, ist, wie Lesen einerseits eine unglaublich individuelle Angelegenheit ist. Da ist also ein Buch mit so in komisch in Scheiben geschnittenen Bäumen mit seltsamen schwarzen Zeichen drauf auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist da ein Gehirn, hoffentlich, mit eigenen Erfahrungen, Erwartungen, Wünschen, Träumen, Sehnsüchten, auch Leseerfahrungen. Ne? Und die Kollision zwischen diesem Buch und diesem Hirn ergibt natürlich was unglaublich Besonderes, unvergleichlich mit dem, was dieses Buch in anderen Gehirnen auslöst, mit unterschiedlichen Lebensgeschichten und unterschiedlichen Assoziationen bei bestimmten Sätzen.
Kennt man ja auch von sich selbst, ne? Dass jemand einem ein Buch empfiehlt und sagt, ah, das musst du unbedingt lesen,
ja.
Und man selbst irgendwie denkt, pff.
Das
ist gar nicht so viel mit anfangen.
Ganz genau. Es ist auch immer eine große Enttäuschung, finde ich, wenn ich jemandem ein Buch empfehle, was ich ganz, ganz toll finde und der oder die sagt, ja, ging so. Dann bin ich wirklich also fast verletzt. Habe ich mich so getäuscht in dem oder der? Oder wieso ist das so? Aber ich erlebe das ja natürlich auch in den Buchclubs, dass dieses einerseits dieses super individuelle Leseerlebnis, wenn man darüber spricht, mit anderen, die ihrerseits ihr Leseerlebnis auf den Tisch packen, was da an unterschiedlichen Zugängen zu einem Buch dann herauskommt. Also ich habe immer den Eindruck, das Buch ist wie so eine Art Scharnier zwischen zwei Leuten. Das ist so das Objekt, über das wir uns gemeinsam beugen, mit dem Ergebnis, dass wir alle erstaunlicherweise unterschiedliche Menschen sind.
So Bücherclubs boomen ja gerade. Sie sind in Hamburg, haben Sie schon gesagt, Mitglied im Bücherclub, auch in Lübeck. Man kennt es ja vielleicht noch ein bisschen aus der Schule und der ein oder andere vielleicht auch aus dem Studium. Da hatte man manchmal das Gefühl, ach, das kann auch ja zerredet werden, irgendwie ein Buch oder zu viel darüber geredet werden. Ist das dann in Buchclubs anders und was macht das dann vielleicht auch so anders?
Ah, ich glaube, da es eben nicht akademisch ist und nicht so einem Verwertungszwang folgt oder einer strengen didaktischen Grundlage, so wie man es in der Schule gelernt hat, wo das nach bestimmten Regeln seziert wurde, so ein Buch, und man hinterher wirklich den Eindruck hat, so jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr aufs Lesen, ist das in Lesezirkeln eben ganz anders. Es wird immer schnell persönlich. Man kommt vom Buch natürlich auch sehr schnell auf sich selber. Es hilft, wenn man ein Glas Wein in der Hand hat. Und da ist die Atmosphäre prinzipiell eine ganz andere, wie ich finde. Es ist so ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Es gibt inzwischen ja auch noch ganz andere Formen, gemeinsam zu lesen. Ich gehe zum Beispiel in Lübeck gerne in das monatlich stattfindende Silent Reading in der Stadtbibliothek, wo jeder sein eigenes Buch mitbringt, das er gerade liest. Und man sitzt da im Kreis, eine Stunde lang, stumm liest da jeder sein Buch. Hinterher wird dann noch drüber geredet. Wer will, kann sagen, ja, ich habe gerade dieses Buch am Wickel und das gefällt mir, weil... Also da gibt es schon noch einen Austausch, aber vor allem ist es dieses unglaublich tolle Gemeinschaftsgefühl, was man hat, wenn man mit anderen Leseliebhabern da im Kreis sitzt. Das hat was fast Klösterliches an sich, denke ich immer.
Ich habe das selbst noch nie ausprobiert, sehe das aber immer wieder, dass es das ja mittlerweile in vielen Städten gibt und frage mich immer, ja, was das so besonders macht. Aber
man könnte sich fragen, warum sollte ich dafür vom Sofa aufsteigen? Ja. Also ich kann auch stumm, kann ich auch zu Hause lesen. Ja, kann man, aber dieses Gemeinschaftsgefühl ist schon was sehr Besonderes. Und natürlich, man lässt in dieser Stunde absolut die Pfoten vom Handy.
Also man muss es, glaube ich, auch abgeben. Ne? Wird dann offenbar
das nicht, aber es wird natürlich sofort beäugt, wenn man danach greift. Und dann hat man besser einen guten Grund, wie zum Beispiel, ich wollte dieses Wort nachschlagen oder so.
Aber was haben Sie auch rausgefunden darüber, warum uns das Lesen oder viele von uns das Lesen so glücklich macht?
Also mein Erlebnis ist einfach, ich glaube, das teilen viele, die Erfahrung, dass Zugang zu anderen Welten bekommt und in andere Zeiten reisen kann und in fremde Köpfe gucken kann. Ein Zugang, also den man im normalen Leben nicht so ohne weiteres hat. In meinem Leben nicht die Möglichkeit, mit einer Hofdame aus Japan im 1000 nach Christus zu reden oder das Gefühl, hey, Seneca ist ja ein cooler Dude, der hat ja schon 49 nach Christus dasselbe gedacht wie ich heute, ist ja interessant. Also die Kontakt aufzunehmen mit allen möglichen, auch fernen Welten und dadurch sozusagen das eigene Erleben auch zu erweitern, das wird dann so ein Leben in XXL. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit der eigenen Erfahrung, aber in gewisser Weise doch. Also die Neurologen, die sich ja auch das angeguckt haben, was passiert beim Lesen im Hirn, stellen fest, wenn ich das Wort Apfel lese, dann leuchten dieselben Neuronen im Hirn, wie wenn ich einen Apfel vor mir habe und gleich reinbeißen werde. Also Wahnsinn. Das ist eine ähnliche Art von Verarbeitung. Das heißt, dass die Vorstellung, die Imagination ist so stark tatsächlich, dass man schon ein fast lebensähnliches Erlebnis haben kann, wenn man sich richtig einlässt, wenn da so eine Immersion stattfindet in diese Lesewelt, die man da betritt.
Die Wissenschaft soll ja sogar sagen, dass Lesen gesund sein soll. Wer 20 Minuten am Tag liest, soll sein Immunsystem stärken. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht nach dem Lesesommer?
Weiß ich nicht. Ich kenne ja keinen Vorher-Nachher-Effekt. Beziehungsweise ich lese halt schon so lange, dass ich nicht weiß, wie es ohne Lesen wäre. Aber ja, es gibt Studien natürlich ohne Ende. Es gibt auch eine Studie an der University of Michigan, dass Leser 20% länger leben als Nichtleser. Also ich will das gerne glauben, aber das wäre mir auch letztlich egal, weil mein Leben muss ja gar nicht länger werden. Es ist jetzt schon intensiver und tiefer durch das Lesen. Und sicherlich ist unbestreitbar, dass Lesen die Empathie stärkt und auch, ich will sagen, so ein Grundverständnis. Bei mir ist es sicher so, dass ich denke, ich bin duldsamer geworden durchs Lesen. Also meine, hässliches Wort, aber Ambiguitätstoleranz ist höher. Ich kann mehr ertragen und mehr verstehen oder verstehen wollen, was ja schon mal ein guter erster Schritt ist. Und ja, gucke einfach milder auf die Welt und ihren mannigfaltigen Verirrungen und Verwirrungen und Schönheiten und Hässlichkeiten.
Entschleunigt auch einfach, oder?
Das unbedingt, ja. Ich glaube auch, dieser Rückzug, also die Unverschämtheit, sich der Welt zu entziehen für ein paar Stunden, einfach nicht zur Verfügung zu stehen, sondern einfach nur alleine auf dem Sofa zu sein und einfach, ja, nicht da zu sein. Man ist ja im Buch, ne? Also das finde ich auch eine schöne Art des Trotzes, kann man fast schon sagen, gegen eine Welt, die immer was von einem zu wollen scheint.
Sie haben uns schon erzählt von Ihrem Freund, dem Literaturprofessor, der wie ein Profi liest. Wie unterscheidet sich das Lesen eines Profis von dem Lesen eines Laien wie Ihnen und mir?
Also Heinrich hat mir das so erklärt, dass der Unterschied ein bisschen so ist wie jemand, der zum Essen gerne ein Glas Rotwein trinkt, zu jemandem, der sich dann wirklich für Weinproduktion und Bodenbeschaffenheit und Anbaumethoden interessiert. Also für alles, was sich tiefer sozusagen mit dem Thema beschäftigt. Also für den Weintrinken eine eigene Form des Lebensgenusses ist, aber es werden, er sagt, mehr Geschmacksknospen geöffnet, wenn man wirklich Bescheid weiß über alles, was sich um dieses eine Glas Wein rankt.
Kann er dann überhaupt noch mit Genuss ein Buch lesen, ganz entspannt?
Ja.
Oder ist
doch,
da
das kann er absolut. Also das ist erstaunlich. Ihm wird auch ganz oft die Frage gestellt, ja, macht denn das überhaupt noch Spaß zu lesen? Er sagt ja, es macht sogar mehr Spaß, ne? Weil man einfach viel, viel mehr Feinheiten entdeckt und viel mehr Bezüge entdeckt, auch zu anderen Texten. Also er, wie gesagt, also wie so ein Weinkenner, der dann also wirklich die allerletzten Nuancen herausschmeckt, so ist es bei ihm mit Büchern.
Was hat er Ihnen mit an die Hand gegeben für das Lesen Ihrer Bücher, die sich da noch bei Ihnen stapeln überall?
Der Heinrich, ein absolut diskreter und großzügiger Mensch ist, hat er mir jetzt keine Anweisung gegeben, ich die Bücher zu lesen habe oder welche Bücher ich zu lesen habe. Wir sind ja damals zusammen ins Studium gestartet, wir haben einfach unterschiedliche Lebenswege genommen, aber er hat auch, glaube ich, durch meine Betrachtungsweise wieder Spaß gewonnen am Lesen. Ich hatte ihm das Buch, als es fertig war, natürlich zugeschickt. Mhm. Und er sagt, oh, jetzt habe ich, glaube ich, wieder Lust, einfach nur so zu lesen. Und das freut mich jetzt für ihn auch, dass er wieder eine andere Seite dieses Genusses auch kennenlernt. Also mit anderen Worten, den kleinen, leichten Sommerterrassenwein, den man einfach mal so runterkippt.
Und es ist Ihnen mit Ihrem Buch nicht nur bei Ihrem Schulfreund Heinrich gelungen. Es macht wirklich Lust, nochmal zu lesen und so wie Sie sich einfach Zeit zu nehmen und richtig einzutauchen in die Bücher. Verraten Sie uns, was sind Sie für eine Leserin?
Ich würde mich als Kettenleserin bezeichnen inzwischen, weil ich wirklich ein Buch nach dem nächsten lese, manchmal mehrere parallel. Das kann ich ganz gut. Ich habe komischerweise auch für jedes Buch den passenden Leseplatz. Es gibt Bücher für den Sessel, die eher eine aufrechte Haltung und eine konzentrierte Haltung erfordern. Es gibt Bücher für das Sofa. Also drei Kissen im Rücken, schräge Rückenlage und dann Bücher fürs Bett. Und die jeweils unterschiedliche Konzentrationsformen sozusagen gebrauchen. Aber ich bin gleichzeitig auch jemand, ich habe wie viele wahrscheinlich auch so eine sehr lückenhafte Lesebiografie. Ich habe als Kind wahnsinnig viel gelesen, rauschhaft viel gelesen, die ganze Schülerbibliothek leer. Und dann ist mir so in der Mitte des Lebens, in der Rush-Hour des Lebens, so zwischen, weiß ich nicht, Ende 20, 30 bis Mitte 40 ist mir das Lesen abhanden gekommen, weil ich dachte, boah, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Es gibt so viel zu tun, so viel zu erleben, so viel, weiß ich nicht, also abends dann doch lieber ins Konzert oder ins Kino als in das Buch. Und dann habe ich es erst wieder richtig gehend lernen müssen mit Mitte 40, welchen Reichtum Bücher haben, was für Geschenke das sind. Das war mir abhanden gekommen tatsächlich.
Man braucht ja manchmal auch wirklich einfach Muße zum Lesen oder man ist einfach nach einem langen Tag, wie Sie sagen, so in der Rush-Hour des Lebens einfach auch zu platt und dann landet man dann vielleicht doch vorm Fernseher oder so.
Na klar.
Was würden Sie sagen, wie kann es ja wieder gelingen, dass man abends sagt, komm, ich lese lieber noch ein paar Seiten. Eine Seite geht noch.
Eine Seite noch, geht noch, ja.
Bevor ich den Fernseher anwerfe.
Ja. Ja, das ist gar nicht so einfach tatsächlich, weil das ist natürlich eine unglaubliche Sogwirkung, die Netflix und Co. oder das Handy, die Social Media und so ausüben. Ich kenne die gut genug. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur heilig Bücher lese, sondern ich bin genauso leicht ablenkbar wie wahrscheinlich jeder. Ich glaube, wenn man wieder einsteigen will, jetzt unbedingt nicht mit 2000 Seiten Krieg und Frieden, sondern eher mit kürzeren Texten, die es einem leicht machen, reinzukommen, die einem die Freude, wie so Instant Gratification, würde ich sagen, die einem sofort Freude bereiten und Lust machen, weiter dran zu bleiben. Auch Kurzgeschichten können das durchaus machen.
Sagen Sie uns, was wäre das dann so für ein Buch für Sie? Eher ein Sofabuch, ja, ne? Oder
Sofabuch unbedingt. Also man fängt am besten mit einem Sofabuch an, meinetwegen mit einem Bettbuch. Wobei die Gefahr da groß ist, nur 10 Seiten zu lesen und am nächsten Abend gleich dieselben 10 Seiten.
Wenn man eingepennt ist.
Wenn man gleich drüber einschläft. Ja. Das kann auch leicht passieren. Also ich plädiere für Sofabücher.
Was wäre zum Beispiel ein Sofabuch oder ein Ach, ist das ein Buch?
Weiß ich. Also es ist unglaublich schwer, Empfehlungen auszusprechen, weil man nie weiß, wer ist denn da eigentlich der Empfänger dieser Empfehlung oder die Empfängerin. Ne? Da würde ich erstmal sehr genau nachforschen oder fragen, was so grundsätzlich die Interessen sind. Es gibt nicht so ein One-Size-Fits-All. Aber ich empfehle gerne für Leute, die lange nicht gelesen haben und die Freuden daran wiederentdecken wollen, dieses sehr entzückende kleine Buch von Ellen Bennett, Die souveräne Leserin. Da geht es darum, dass die Queen, die englische Queen, sich ein Buch in einer Fahrbibliothek ausleiht, die zufällig in ihrem Hof hält. Und da plötzlich ihre Leseleidenschaft entfacht wird und die bringt damit den ganzen Hofstaat ins Trudeln, dass die Queen jetzt bei jeder Kutschfahrt neben sich ein Buch hat und nur noch so leicht desinteressiert ins Volk winkt, aber lieber liest. Das ist wahnsinnig entzückend geschrieben. Es ist, ich glaube, hat 80 oder 90 Seiten, lässt sich schnell lesen und danach hat man garantiert Lust auf mehr.
Und ist auch so einfach ein schönes Buch, schön gestaltet mit so einem roten Einband. Die Queen lächelt einem da oder guckt einem da vom Cover aus an.
Genau, ne? Das ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber ich glaube, die meisten, denen ich es empfohlen habe, haben gesagt, ja super, also so bin ich auch wieder reingekommen.
Ist das für Sie zum Beispiel auch wichtig, wie ein Buch sich anfühlt, das Papier, wie das Cover aussieht, dass Sie Lust bekommen, es zu lesen?
Natürlich. Also ich bin ja auch Lustleser und Lustkäuferin. Wenn ich also in eine Buchhandlung gehe und mich springt ein Buch, ein schön gestaltetes Buch an, dann nehme ich es in die Hand. Und mein Vater, mein verstorbener Vater, der Edeka-Händler war, sagt immer, angefasst ist halb gekauft. Das kann ich absolut bestätigen. Bei mir ist es so. Wenn ich ein Buch in die Hand nehme, wenn ich den Klappentext lese oder die Rückseite und es ist schön, dann nehme ich es wirklich schneller mit, als wenn das jetzt so ein lieblos gemachtes Ding ist. Ja.
Ist so der Klappentext auch so das Erste, was Sie lesen? Oder was?
Ja, tatsächlich. Also wenn mich so ein Buch, von dem ich gar nichts weiß, so anlacht, dann gucke ich natürlich erstmal so den Klappentext, worum geht's. Dann gucke ich auch hinten nochmal die Autorenbiografie an und denke, ach ja, die ist das, von der hatte ich doch schon mal was gelesen, was ich gut fand. So robbt man sich heran.
Mhm. Auch mal den letzten Satz, den Sie zuerst lesen?
Nee, oder
den?
Nein.
Ja, kann ich auch nicht.
Aber den ersten Satz natürlich. Also ich stehe dann oft in der Buchhandlung und lese die erste Seite und schaue, ob mir der Ton gefällt, ob ich reingesaugt werde, ob ich denke, ja, also wir kommen ins Gespräch, wir zwei.
Was ich unheimlich ehrlich, wenn Sie sagen, auch Sie lesen nicht immer alle Bücher zu Ende. Wann legen Sie ein Buch auch mal weg und sagen, das wird nichts mit uns zwei?
Also ich gebe jedem Buch so 50 bis 100 Seiten Zeit, mich zu kriegen. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann lege ich es beiseite. Es muss ja nicht immer nur am Buch liegen. Es liegt ja auch oft genug an mir selbst. Ich bin halt nicht in der richtigen Stimmung gerade. Ich brauche was anderes. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht das Buch, sondern ich bin es, dann kriegt es irgendwann nochmal eine zweite Chance. Aber ich muss nicht zwanghaft alles zu Ende lesen. Das habe ich früher mal gedacht. Und es gilt tatsächlich für die Bücher, die ich für meine beiden Buchleseklubs lese. Da ist eisernes Gesetz, das wird durchgezogen. Aber ansonsten denke ich, meine Lebenszeit ist zu kurz, um mich durch etwas zu quälen, was mir nicht wirklich Spaß macht oder mir was bedeutet.
Und da warten ja auch noch viele andere Bücher
Ja, jede Menge.
Sie haben uns schon verraten, Sie haben immer schon gerne und viel gelesen. Woher kommt Ihre Liebe zum Lesen?
Ich kann Ihnen das gar nicht beantworten. Es gibt nämlich keine schlüssige Antwort darauf. Meine Eltern zum Beispiel haben nicht gelesen. Bei uns gab es keine Bücher im Regal. Es stand da Meyers Konversationslexikon und dann so ein paar Grishams und Uta Danellas, so, die in den Ferien gelesen wurden. Also es war kein lesender Haushalt. Aber ich fand das, als ich das Lesen lernte und dann auch entdeckte, dass man Bücher für lau in der Schülerbibliothek und später Stadtbibliothek kriegen kann, war ich ziemlich schnell entflammt dafür. Also vielleicht liegt es ein bisschen daran, ich bin Einzelkind, also war dafür zuständig, mich selbst zu unterhalten oder mir meine eigenen Welten sozusagen zu erschließen, mit mir selbst zu spielen in gewisser Weise. Ich war zwar viel mit Nachbarkindern unterwegs, aber ich fand es auch immer toll, dass ich mir sozusagen imaginäre Spielkameraden habe holen können durch das Lesen.
Sie haben ja schon gesagt, Ihr Vater hatte einen Edeka-Markt. Da war wahrscheinlich nicht viel Zeit für das Lesen und dann auch für Sie da.
Ja, das stimmt. Also er war gut beschäftigt und ich habe dann auch recht schnell allerdings auch angefangen, im Laden mitzuhelfen. Also so Werbezettel auszutragen oder Inventur zu machen oder auch mal auszuhelfen an der Kasse und so. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich dachte auch immer später in meinem Berufsleben, wenn nichts mehr funktioniert und ich nicht mehr schreiben kann, also Käse verkaufen könnte ich immer.
Auch gut, das zu wissen. Was war so Ihr Lieblingsbuch aber als Kind oder hatten Sie ein Lieblingsbuch?
Nee, also die Frage nach Lieblingsbüchern ist schwer, ne? Absolut nicht zu beantworten. Die wechseln natürlich auch immer. Sie wechseln oft sozusagen wöchentlich. Es war oft immer das letzte Buch, was ich gerade gelesen habe, wo ich dachte, das ist ja großartig, besser geht's gar nicht. Das werde ich auf ewig lieben. Und dann vergisst man das dann oft auch recht schnell. Und ich, auch wenn ich jetzt so zurückdenke an die Bücher, die ich als Jugendliche gelesen und geliebt habe, und dann später im Alter nochmal versucht habe zu lesen, mit schrecklichen Ergebnissen. Hermann Hesse ist ein gutes Beispiel. Findet man mit 16 super und mit 60 unglaublich verschmockt und komplett unlesbar. Man fragt sich, wie zum Teufel habe ich das mal gut finden können? Aber das wechselt einfach im Laufe der Lebensjahre und Erfahrungen. Das finde ich auch gut so.
Gibt es auch Bücher, die Sie trotzdem immer wieder lesen und auch gerne lesen?
Ja, ein paar gibt es, die ich dann auch jeweils immer anders lese. Mrs. Dalloway von Virginia Woolf ist so ein Buch, das habe ich zum ersten Mal im Studium gelesen mit 22. Fand es toll und beeindruckend, aber es hat mich noch nicht richtig bewegt, weil ich mit der 52-jährigen Hauptfigur so recht gar nichts gemeinsam hatte, da dies ja ein innerer Monolog ist und man also in den Hirnwindungen dieser Figur spazieren geht. Ist es hilfreich, wenn man schon ein paar Lebenserfahrungen gemacht hat? Bei Mrs. Dalloway geht es ja auch darum, um die vielen nicht gegangenen Lebenswege, ne? Diese Was-wäre-wenn-Momente, diese Enttäuschung. Und man hat mit 22 überhaupt noch nichts zu bedauern. Man hat nämlich noch gar nichts erlebt. Das kommt dann erst später. Und tatsächlich war es auch so, wenn ich dieses Buch später gelesen habe, dann mit 50 oder 60, eine ganz andere Lektüre sich mir erschlossen hat und mein Herz anders pochte beim Lesen.
Für Ihr Buch haben Sie auch ja nochmal die Schulbibliothek, von der Sie uns erzählt haben, Ihrer Grundschule in Neumünster in Schleswig-Holstein nochmal besucht, wo Sie eben vor 60 Jahren so viele Bücher ausgeliehen haben. Wie war es dann nochmal zurückzukehren an den Ort für Sie?
Wahnsinnig toll, weil es roch immer noch genauso wie damals. Es hat so diesen leicht muffigen Geruch nach altem Papier. Und da standen auch immer noch Bücher aus den 70er Jahren, Hanni und Nanni, Fünf Freunde, Pippi Langstrumpf, Bullerbü, all diese Bücher, die ich damals natürlich auch gelesen hatte. Jetzt sind noch einige Mangas natürlich neu hinzugekommen. Mhm. Und Greg und natürlich Harry Potter und alle anderen Bücher, die so in den letzten Jahren, Jahrzehnten entstanden sind. Aber das Gefühl dieses, oh mein Gott, eine neue Welt und du musst nur ins Regal greifen und du bist ganz woanders sofort, das hat sich bei mir sofort eingestellt. Und ich habe mich da in einen Sitzsack gelegt, der dort in der Schülerbibliothek rumlag und habe sofort angefangen zu lesen. Es war toll.
Neben dem Lesen sind das Gärtnern und das Reisen Ihre großen Leidenschaften. Und auch Ihr neues Buch ist ja ein Stück weit eine Reisegeschichte. Mhm. Was für kleine Ausflüge und große Expeditionen haben Sie bei Ihrem Selbstversuch mit Büchern in diesem Lesesommer noch gemacht?
Ja, ich habe tatsächlich eine ganz physische Reise gemacht, nicht nur eine imaginäre Reise oder imaginäre Reisen, das waren ja ganz viele. Ich bin einem Buch hinterhergereist nach England, nämlich ich bin im letzten Jahr im Juni 65 geworden und hatte mir selber eine Reise nach Dungeness geschenkt. Genau, das war ein Gartenbuch, was mich ewig schon beschäftigt hat, was ich geliebt habe wie kein zweites. Und ich wollte mal diesen Garten in 3D sehen, mal in echt sehen, mal drinstehen und riechen. Und das ist toll, dass ein Bücher dann manchmal ja auch richtig in die Gänge bringen. Ja? Also man liest etwas und denkt, da muss ich jetzt hin, das will ich jetzt sehen, das will ich erleben. Und so war es im letzten Jahr. Das war fantastisch. Hinzu kam, es gab noch ein zweiter Grund, der vorhin schon genannte Roman Mrs. Dalloway ist letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. Und es gab anlässlich dieses Tages ganz viele Veranstaltungen, Land auf, Land ab. Und da wollte ich auch zu einer hin und auch in das Haus von Virginia Woolf einmal gehen. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Das ließ sich gut verbinden.
Und war schön, so wie es klingt, auf alle Fälle.
Es war fantastisch. Also wie gesagt, Lesen ist schön, Leben ist aber schöner. Und wenn man beides verbinden kann, hurra.
Nehmen Sie Bücher auch immer mit auf Reisen?
Ja, ich reise nie ohne Bücher. Ich bin jetzt ja viel auf Lesetour unterwegs mit dem neuen Buch und fahre mit der Bahn durch alle Lande und ja auch nach Saarbrücken, schönerweise.
Da freuen wir uns schon.
Da freue ich mich auch schon drauf und da lese ich furchtbar gerne. Jedenfalls, ich reise nie, auch wenn ich 3 Tage jetzt nur unterwegs bin, müssen trotzdem 5 Bücher mit, weil ich könnte ja dies oder jenes ganz dringend lesen wollen. Und die Erfahrung lehrt, das Buch, was ich jetzt wirklich ganz dringend lesen will, das ist leider zu Hause. Naja.
Sie gehen ja auch der Frage nach, warum man ja nie das richtige Buch einpackt. Was für eine Antwort haben Sie auf die Frage gefunden?
Wir sind einfach dusselig, ich weiß es nicht. Also wir wollen einfach immer das, was wir gerade nicht haben, möglicherweise. Das ist sehr menschlich. Aber natürlich, ich lese dann immer eines der Bücher, die schon dabei sind. Und es gibt ja auch einen Grund, Grund, warum ich sie eingepackt habe.
Also das heißt, Ihr Koffer oder Ihre Tasche ist immer ein bisschen schwerer?
Ja, die Bücher machen eindeutig den größten Teil des Kofferinhalts aus, ja.
Wie viele Bücher haben Sie zu Hause eigentlich, Frau Winnemuth?
Gezählt habe ich sie nicht, aber ich würde schätzen, wenn ich sämtliche Stapel zusammenrechne und den Regalplatz, so 800, 900 würde ich denken, sowas in der Art. Wie gesagt, die meisten davon vielleicht 600 ungelesene, sowas in der Art.
Wie reagieren die Leute dann, wenn sie zu Ihnen kommen und die vielen Bücher sehen?
Ja, die fragen natürlich naheliegenderweise, hast du die alle gelesen? Und ich sage selbstverständlich nicht, sonst würden sie ja nicht hier stehen und auf mich warten. Das ist immer komisch, ne, wenn man so auch vor anderer Leute Bücherwände steht. Man legt natürlich automatisch den Kopf so schräg und geht die Reihen entlang und versucht, ein kleines Psychogramm der Besitzer, der Besitzerin zu erstellen. Das tun Leute bei mir natürlich auch. Aber das ist gar nicht so einfach, glaube ich, wenn man meine Bücher anguckt. Es sind eben ja nicht nur Romane, auch durchaus Sachbücher und dann auch sehr, sehr seltsame Sachbücher. Also über die Geschichte der Sesamstraße zum Beispiel oder über englisches Silberbesteck aus dem 18. Jahrhundert. Ich habe absolut absurde Interessen und für alle davon gibt es ein Buch.
Wie ist zum Beispiel das Buch über Silberbesteck bei Ihnen im Regal gelandet oder was interessiert Sie da so dran? Haben Sie Silberbesteck geerbt oder viel
Nein,
zu Hause?
Nein, ich habe überhaupt kein Silberbesteck in meinem Besitz. Das ist ja das Absurde. Aber ich war mal für ein paar Monate in New York. Im Museum gab es eine Ausstellung über Essbestecke, was mich bis eben noch nicht interessierte. Aber in dem Moment, wo ich drin stand, brennend interessiert hatte, weil es wirklich man sozusagen die Entwicklung der Menschheit anhand ihrer Messer und Gabel ein bisschen ablesen kann. Und es gibt einfach fantastische, also unglaubliche Esswerkzeuge tatsächlich. Und dann muss ich immer gleich, ich neige dazu, dann sofort eine Tiefenbohrung zu machen. Dann muss ich immer alles sofort über dieses eine Thema wissen. Das ist dringend.
Das ist ja auch das Schöne beim Lesen, ne? Dass man manchmal über Dinge stolpert, von denen man gar nicht wusste, dass sie einem interessieren könnten.
Ja, man fragt sich auch hinterher, wieso interessiert mich das? Gott sei Dank muss man darauf keine Antwort finden. Man hat das verdammte Recht, sich für alles zu interessieren. Und das macht die Leute dann ja zu unterschiedlichen Individuen, dass sie so seltsame Gelüste haben und manchmal eben auch Themengelüste.
Haben Sie die Bücher irgendwie geordnet? Oder?
Ich habe es versucht.
Ja? Wie?
Also lange Zeit habe ich es wirklich so gemacht, dass ich die irgendwie ins Regal geschichtet habe, so in der Reihenfolge des Eingangs in mein Leben. Und ich wusste so, in welchen Sedimentschichten ich zu suchen hatte. Aber irgendwann wurden es dann doch so viele, dass ich dachte, jetzt muss eine Ordnung her. Und die ist allerdings eine, die nur mir sich erschließt. Ansatzweise Alphabet, also sagen wir, das Alphabet spielt eine Rolle, eine gewisse, aber nicht die einzige Rolle. Und ich finde alles, was ich suche, ich finde aber auch ganz viel, was ich nicht suche. Und das finde ich viel, viel besser.
Das ist ja auch gut dann, wenn man sich selbst nochmal überraschen kann.
Ja, ganz genau. Also das ist großartig. Man sucht dann nach einem bestimmten Buch und findet etwas anderes und denkt, ja, das ist ja auch hochinteressant, das wird jetzt stattdessen sofort gelesen.
Was ich immer ganz witzig finde oder auch schön, warum auch immer die Leute das machen, die Bücher teilweise nach Farben zu sortieren.
Da kann man doch gar nichts finden. Ne? Außer man sagt sich, ja, heute ist mir mal nach Orange. Egal, was für ein Buch das ist. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, wie das sein soll. Es sieht sehr schön aus. Ich kenne auch Fotos davon. Von so Regenbogenbuchwänden, aber ich schüttel dann doch innerlich ein bisschen immer den Kopf und denke, nein, also als 3D-Tapete sollten Bücher in dieser Form vielleicht auch nicht dienen.
Bei Ihnen in der Wohnung in Lübeck gibt es viele Bücher und ein Bücherregal in Ihrer Lübecker Wohnung steht im Flur. Da lesen Sie oft 1 bis 2 Seiten, da haben Sie eine Bank stehen, bevor es rausgeht. Ihr Flurbank-Moment, wie Sie den nennen.
Ja, ich bin ja jetzt sozusagen, habe mich selbst früh verrentet. Also ich habe nicht mehr sehr viele To-Dos und auch nicht mehr sehr viele zeitlich fixierte Verabredungen. Das heißt, es kommt sehr oft vor, wenn ich aus dem Haus gehe und meine Schuhe anziehe auf meiner Flurbank, denn ich bin alt und dafür hat man Bänke für Schuhe anziehen, dann fällt mein Blick auf die Bücher gegenüber. Und meistens guckt ein Buch zurück und möchte ganz dringend in die Hand genommen werden und will mir noch ein paar Sätze mit auf den Weg geben. Und ich blätter da rein und lese da so rein und lese mich manchmal fest und finde das ganz herrlich. Manchmal nehme ich es dann tatsächlich auch mit, manchmal lege ich es gleich an meinen Leseplatzstapel obendrauf. Manchmal geht es wieder ins Regal zurück, aber ich finde ganz schön, sich so nochmal kurz so ein paar Sätze mit auf den Weg zu nehmen. Das gefällt mir gut.
Klingt schön und vor allen Dingen auch nach Entschleunigung irgendwie.
Absolut, ja. Ich bin Herrin meiner eigenen Zeit. Das finde ich am schönsten an meinem Alter derzeit.
Sie erzählen auch in Ihrem Buch ganz wunderbar, dass man über Bücher, die man gar nicht gelesen hat, auch gut sprechen kann. Wie funktioniert das? Im Leseklub gelernt?
Oh ja, aber...
Da müssen Sie ja lesen.
Da muss ich lesen, aber man fällt auch wirklich auf die Nase, wenn man versucht, so zu tun, als hätte man ein Buch gelesen. Mhm. Und so wie das ein paar Nachfragen gibt, dann verrennt man sich fürchterlich und fliegt auf. Also keine gute Idee. Aber man kann sich tatsächlich gut über nicht gelesene Bücher unterhalten. Es gibt sogar ein Buch darüber, wie man über Bücher redet, die man nicht gelesen hat. Die Idee des Autors ist, oft weiß man ja so ungefähr, was die Idee eines Buchs ist oder so grob das Thema ist. Und man kann, das erlebt man ja auch sowieso, dass man dann vom eigentlichen Buch auch recht schnell zum größeren Thema kommt. Und dann kann man den ersten Schritt, das Lesen, gleich überschlagen und kommt sofort zum zweiten und redet dann über das, die Grundidee eines Buches oder über eine Lebenszeit oder einen Ort, den man da bereist mit Hilfe eines Buchs. Also das geht erstaunlicherweise ganz gut.
Sie finden, Bücher sind auch Anker. Wo und welches Buch hat Ihnen auch Halt gegeben?
Also ich habe tatsächlich über Bücher wieder ins Lesen zurückgefunden, weil ich in so einer, weiß nicht, biografisch sehr trüben Situation war. Ich bin gerade verlassen worden von der Liebe meines Lebens und nichts ging mehr. Ich war absolut im tiefsten Liebeskummer und untröstlich, bis ich dann das Lesen wieder entdeckte und merkte, oh, ich bin doch tröstlich. Es gibt nämlich Bücher, die einem dann wirklich zur Seite stehen und die einfach eine ähnliche Situation spiegeln. Also im Falle meines üblen Liebeskummers war es Joan Didion, Das Jahr des magischen Denkens, was ich damals gelesen hatte. Sie schreibt über den Tod ihres Ehemanns, über den plötzlichen und über das Gefühl dieses absolut unglaublichen Verlustes, den sie da erlitten hat. Also meiner lebte noch, aber der Verlust oder das Gefühl des Verlustes war ähnlich groß. Und ich hatte den Eindruck, Joan reicht mir da eine Hand mithilfe dieses Buchs und steht mir ein bisschen zur Seite in dieser Lebenssituation. Also ich fühlte mich getröstet, verstanden, gestützt.
Also dass man da ein Stück weit auch von den Erfahrungen anderer oder eben aus der Geschichte dann
Trost findet. Ich glaube, nichts Tröstlicheres gibt es ja für Leute, für Menschen, als das Gefühl, du bist nicht allein. Du bist nicht die Einzige auf der Welt, der das so geht oder je so gegangen ist, auch wenn es sich so anfühlt, als ob man die Einzige wäre, die sich gerade in so einer Lage befindet. Aber es hilft wirklich zu sehen, dass wir alle durch ähnliche Erfahrungen gehen hier hinein.
Sie sagen ja auch, eigentlich wäre es ganz schön, wenn es nicht nur auf Kinderbüchern Altersempfehlungen gäbe. Ne?
Ja, das habe ich im Zusammenhang mit Miss Dalloway gesagt. Also die Tatsache, dass dieses Buch sich mir erst mit 52 erschlossen hat, da würde ich auch denken, mit 22 muss man bestimmte Bücher gar nicht lesen. Man muss muss man ja gar nichts. Davon bin ich fest überzeugt. Ich bin streng gegen alle Kanons und alle, das musst du gelesen haben, Verdikte. Das muss man überhaupt nicht. Im Gegenteil, du darfst, du kannst, du hast das Recht, alle möglichen Entdeckungen zu machen. Du musst auch nicht nur die höchste Hochliteratur lesen, sondern zieh dir einen dreckigen kleinen Noir-Krimi rein, wenn dir gerade danach ist. Das finde ich ja das Fantastischste, dass man wirklich alle Freiheiten hat. Und was das Alter angeht, ich habe früher oft gedacht, boah, das muss ich doch auch noch gelesen haben, bevor ich ins Grab fahre, wie zum Beispiel Krieg und Frieden, und denke inzwischen, nee, muss ich überhaupt nicht, ich muss gar nichts.
Das ist auch befreiend. Überhaupt für Ihren Selbstversuch haben Sie wirklich auch Bücher gelesen, die Sie sonst normal nicht gelesen hätten. Was war da noch so alles dabei?
Ja, ich habe zum Beispiel, die New York Times macht jedes Jahr im Sommer so eine nette Aktion, wo sie den Lesern sogenannte Challenges, also Herausforderungen stellt. Lies mal was aus einem anderen Genre, also etwas, was du sonst nie lesen würdest oder für Amerikaner immer noch ungeheuerlich, lies ein Buch aus einem fremden Land, also in Übersetzung. Das finden die Amerikaner natürlich irgendwie mächtig exotisch. Für uns ist es normal. Und ich habe in dem Zusammenhang tatsächlich aus einem Genre etwas gelesen, was ich ansonsten nicht mit der Kneifzange angefasst hätte, nämlich das, was in den Buchläden jetzt unter New Adult oder Young Adult steht, Romantasy, also Liebesromane mit Fantasy-Elementen. Es kommen jede Menge Drachen vor und auch sonst fremde, ferne Welten. Das hätte ich sonst nicht gelesen, habe ich es mir jetzt mal zu Gemüte geführt, weil mich auch interessierte, was da so unglaubliche Bestseller-Erfolge erzielt und was vor allem jetzt 20-Jährige so lesen. Also ist ja immer total spannend, dann auf dem Wege auch in die Köpfe mal anderer zu schauen, in dem Fall anderer Leserinnen. Und ja, ich hab's gelesen. Und
wie war's? Ja.
So, dass ich nicht ein zweites lesen müsste, ganz dringend. Aber es war trotzdem interessant.
Ja, und die Bücher, an denen kommt man ja auch nicht vorbei. Ne? Die stapeln sich im Moment in allen Buchhandlungen. Ja. Und warum nicht einfach mal reinlesen?
Absolut, man wird neugierig. Ich finde, das muss man einfach alles mal ausprobiert haben. Man weiß ja nicht, ob das nicht doch was Tolles wäre, wenn man es nicht probiert hat. Das gilt für alles im Leben und für Bücher erst recht.
Wir haben Ihnen aber auch Bücher geholfen, selbst von der Lesenden, die Bücher liebt, zur Schreibenden zu werden.
Naja, ich habe im Zusammenhang mit dem Buchschreiben im letzten Jahr natürlich auch viele Bücher gelesen, die übers Lesen geschrieben wurden. Teilweise von alten Herren wie Marcel Proust oder Roland Barthes, oder sie sehr, sehr schlaue Dinge geschrieben haben über das Lesen. Das hat mir auch tatsächlich viel, viel Spaß gemacht. Die haben natürlich wiederum einen ganz anderen, nicht so verspielten Ansatz, aber ein mindestens so spannender. Ich habe auch so Roger Willemsen natürlich gelesen, der viel übers Lesen geschrieben hat, mit Gewinn. Das macht einfach Spaß, auch da die eigenen Erfahrungen zu vergleichen.
Was für eine Erkenntnis stand am Ende Ihres Selbstversuchs, nachdem Sie ja binnen 6 Monaten 70 Bücher gelesen und gehört haben?
Ja, das habe ich mich selbst gefragt am Ende. Ne? Was bleibt eigentlich übrig? Was ist da passiert mit mir? Was habe ich noch im Kopf? Die Erfahrung, dass man ein Buch liest und dann schon nach einer Woche vergessen hat und gar nicht mehr so recht die Frage beantworten könnte, was war denn das und wie war denn das? So genau, das habe ich auch durchaus erlebt. Und ich habe also versucht, auch so eine Resümee zu ziehen. Was bleibt übrig? Was bleibt im Kopf? Ein Freund von mir, Florian, der sagt immer, das sind so Schwebeteilchen, die sich da absetzen im Hirn. Könnte er gar nicht so genau benennen. Also so Schwebstoffe, die langsam zu Boden gleiten, schweben und dann irgendwie sich absetzen auf der Hirnrinde und erst nach Jahren möglicherweise erst wieder gezückt werden. Ganz großartig natürlich, man lernt jede Menge neue, schöne Ausdrücke kennen. Ich habe zum Beispiel im Laufe des Jahres ein sehr reizendes kleines Büchlein gelesen mit Thomas Mann durch das Jahr. Wo für jeden Tag des Jahres ein Satz aus dem Tagebuch oder einem der Briefe von Thomas Mann abgedruckt sind. Und die sind einfach so saulustig. Ich erinnere mich bis heute noch an diesen Tagebucheintrag. Zerwürfnis mit dem Pudel wegen seiner Unfolgsamkeit nach Auffindung abstoßender Dinge. Das ist grandios. Das ist so Thomas Mannsch, wie es nur irgendwie sein kann. Und Zerwürfnis mit dem Pudel ist von so brüllender Komik, das finde ich einfach fantastisch. Und ich benutze das Wort Zerwürfnis seitdem recht regelmäßig. Ich weiß gar nicht, was ich stattdessen davor gesagt hätte. Also auch Wörter bleiben hängen, Formulierungen bleiben hängen, Weltsichten bleiben hängen und eben auch die Erfahrung, dass ich im Laufe dieses halben Jahres in so vielen Köpfen unterwegs war. Also im Kopf des assyrischen Königs Assurbanipal, im Kopf eines manisch-depressiven, in Thomas Mellis Roman zum Beispiel, oder im Kopf eines 10-Jährigen an einem Erfurter Gymnasium. Der Roman von Caleb Erdmann, Die Ausweichschule, fantastisch. Also ich habe andere Köpfe betreten, bereist. Und das bleibt, ein bisschen in den Schuhen eines anderen Menschen unterwegs gewesen zu sein.
Und sind auch glücklicher noch geworden? Oder?
Ich würde sagen, ja. Also ich würde einfach sagen, dass mein Leben ist noch breiter, reicher, weiter, bunter geworden. Also es ist so, man sagt ja immer so über die eigene Komfortzone hinweg. Und ich finde das irgendwie blöd. Man soll nicht die Komfortzone durchbrechen, man soll sie weitermachen. Die soll werden wie eine XXL-Jogginghose ohne Begrenzung. Die soll so groß sein, dass man in diesem Riesenreich irgendwie Platz hat. Und so fühlt es sich an, wenn man liest und wenn man einfach so die ganze Welt bereist.
Sie haben uns ja schon gesagt, Bücher waren schon immer für Sie ein Stück weit auch Zuflucht und Wegweiser mit einer kleinen Unterbrechung. Spielen Bücher, wo Sie jetzt fast 66 Jahre alt sind, nochmal eine ganz andere Rolle?
Ja, ich glaube schon. Also jetzt, ich glaube, wenn man liest, kommt ganz unvermeidlich dieser Vergleichreflex. Bin ich auch so, oder was würde ich in dieser Situation tun? Wie würde ich reagieren? Also die Hauptperson beim Lesen, wie ich finde, ist immer diejenige, die das Buch in der Hand hat und die auf das Buch reagiert und dann natürlich auch über sich selber nachdenkt, über die eigenen Haltungen und Gewissheiten oder Fragen. Und ich glaube, je mehr man liest, desto mehr Fragen stellen sich. Es ist nicht unbedingt so, dass es mehr Antworten gibt. Es gibt vielleicht einfach nur mehr Fragen. Und das finde ich aber deutlich wertvoller als Antworten. Antworten sind da sehr, sehr einfach, finde ich.
Nach dem langen Lesesommer, welche Bücher nehmen Sie sich noch für den langen Lesewinter vor? Thomas Mann wäre sowas? So ein
Oh ja, aber von dem bin ich bin schon in der Thomas-Mann-Gesellschaft seit 2 Jahren, weil ich so ein Mann-Nerd geworden bin. Nicht zuletzt, seit ich in Lübeck wohne, da muss man es quasi mit der Einbürgerungsurkunde, kriegt man auch schon gleich die Mitgliedschaft zwischen die Zähne geklemmt. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich möchte gerne noch mehr Russen lesen, stelle ich fest. Ich habe große Lücken bei Dostojewski. Also ich habe mir vorgenommen, einmal im Jahr mindestens so ein Monster zu lesen und mir die Zeit zu nehmen. Und das mache ich eigentlich immer im August. Das ist so der Monat der langen Bücher immer.
Also Sie werden noch ein paar literarische Achttausender besteigen, ja, weil so viel Zeit fürs Lesen.
Und hoffentlich nicht abstürzen.
Nicht abstürzen, ja. Was macht eigentlich Ihr Garten?
Oh, der existiert. Der kommt in diesem Jahr natürlich viel zu kurz. Ich werde oft gefragt, haben Sie den Garten noch? Und die Antwort ist natürlich, nee, der hat mich. Also wenn man einmal damit angefangen hat, dann ist es unentrinnbar. Und der wuchert dieses Jahr so ein bisschen vor sich hin, weil jetzt gerade in dieser Zeit, wo die Arbeit ansteht, nämlich im Frühjahr, bin ich halt sehr viel unterwegs auf Reisen. Ich komme gelegentlich zurück und sehe, dass der Giersch schon wieder 10 Zentimeter höher ist. Und dann seufze ich und denke, naja, dann lesen wir doch erstmal was.
Das ist eine gute Einstellung. Irgendwie im Garten, man kann auch nicht gegen ihn gewinnen. Ne?
Nein, kann man nicht. Und das muss man auch einsehen. Das ist auch eine Weisheit des Alters. Der Giersch gewinnt immer.
Sie lieben Selbstversuche. Wir haben es jetzt auch wieder in unserem Gespräch gehört über den Selbstversuch, 6 Monate 70 Bücher zu lesen und zu hören. Woher kommt Ihre Liebe zu solchen Selbstversuchen und Herausforderungen?
Gute Frage. Also eigentlich fing das an in der Zeit, als ich noch als Journalistin arbeitete, dass ich dachte, das ist so ein unglaublich großes Geschenk, mich in andere Situationen und Lebenswelten hineinzubegeben und auch mich selbst also mit Haut und Haar hineinzubegeben, bestimmte Dinge einfach mal am eigenen Leib auszuprobieren. Und das hat sich fortgesetzt. Und ich spiele einfach sehr gerne mit mir selbst. Ich spiele mit meinem Leben, wenn man so will, und habe die Möglichkeit für eine vorher begrenzte Zeit, für ein Jahr oder so, mir eine bestimmte Aufgabe zu stellen, wie das berühmte blaue Kleid, ein Jahr, jeden Tag das gleiche blaue Kleid tragen. Was passiert dann mit einem? Also sich selber kleine Aufgaben stellen und dann schauen, was macht das mit mir? Ich finde, diese Erlaubnis muss man sich selber geben. Das tut nämlich sonst keiner, einem diese Erlaubnis zu geben. Und für mich ist das eine Möglichkeit, mein Leben einfach noch weiter und reicher zu machen, mich in unterschiedliche Situationen immer wieder zu begeben und dann zu sehen, mal sehen, was passiert.
Also das heißt, Sie nehmen auch in Zukunft noch den ein oder anderen Selbstversuch sich vor.
Absolut.
Gibt es schon Pläne?
Nee, und wenn, würde ich Sie nicht verraten.
Dann lassen wir uns überraschen und ja, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute.
Dankeschön.
Aus dem Leben als Podcast. Jede Woche neu in ARD Sounds.